Der Predigtext, den hat Oliver schon vorgelesen, nach Luther aus Matthäus Kapitel 20, Vers 1 bis 15. Sicher kanntet ihr dieses Gleichnis schon alle, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ich habe jemand bei uns im Haus das erzählt, der sagte dann, ach, das ist ein schreckliches Gleichnis. Ich kann das gar nicht verstehen, ich mag das nicht. Ich sage, das habe ich gewusst. Aber. Und ich denke, so geht das manchen. Es geht ja eigentlich um Arbeit und Lohn, man könnte auch sagen Leistung und Lohn, ganz aktuell. Aber finden wir hier das richtige Modell für einen Tarifvertrag? Sofort kommt in uns doch die Forderung hoch nach gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Und der Arbeitgeber hier handelt völlig verrückt. Versetzen wir uns mal in die Situation der Arbeiter der ersten Stunde. Also die sind wir jetzt. Wir haben den ganzen Tag den Rücken krumm gemacht, haben uns die Reihen rauf und runter gequält, auch in der Scirocco-Hitze des Mittags. Und die anderen, die eben mal eine Stunde beim milden Abendlicht mitgemacht haben, bekommen denselben Lohn. Das ist doch eine schreiende Ungerechtigkeit. Wir kochen innerlich vor Wut. Zugegeben, an den Lebensunterhaltungskosten gemessen, war der Lohn gar nicht schlecht. Luther hat übersetzt ein Silberstück, es war ein Denar und das war eigentlich ein reichlicher Lohn für einen Tag, an dem man eine Familie ganz gut durchbringen konnte. Und wir haben uns ja eigentlich mit dem Weingutsbesitzer auch vorher so geeinigt. Aber dann, am Abend, ganz provokativ vor aller Augen, zahlt er den Lohn aus und dann so richtig raffiniert zum Schluss. Die Arbeiter der letzten Stunde bekommen am Anfang da ihren Denar. Haben wir natürlich gedacht, ach ja, wenn wir drankommen, oh, was wir wohl kriegen werden. Und dann das Gleiche. Wir kriegen genauso viel wie die Faulenzer. Da kommt einem doch die Galle hoch. Nun versetzen wir uns aber mal in die Arbeiter der letzten Stunde. Sie hatten nur mit einem Zwölftel Denar etwa gerechnet. Denn also die Arbeitszeit betrug damals immer so ungefähr 12 Stunden. Und also eben der übliche Preis, der übliche Lohn war ein Denar und sie haben also mit einem Zwölftel nur gerechnet. Und als sie nun aber überraschenderweise den vollen Lohn bekommen, da bricht bei ihnen natürlich Freude und Jubel aus und sie loben die Güte des Herrn. Nebenbei bemerkt, vielleicht doch gar kein schlechtes Modell für eine Grundsicherung für alle, obwohl darum geht es in dem Gleichnis nicht. Das war nicht der Sinn der Sache so sehr, aber das Denken war wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Nun hoffe ich, dass uns diese Bildgeschichte, die Jesus so anschaulich erzählt, wieder recht lebendig vor Augen steht. Aber was will Jesus den Jüngern und auch uns mit dieser Geschichte zeigen? Also es geht nicht um Lohnmodelle. Die Jünger und wir sollten es längst wissen und mit dem Kopf wissen wir es auch. Unser Verhalten gegenüber unserem Bruder, gegen unserem Nächsten ist allzu oft von Neid und Missgunst geprägt. Eigentlich haben die meisten genug, aber wir vergleichen uns ständig und das Vergleichen. Und wenn der andere mehr hat oder gesünder, schöner, angesehener oder sonst wie vom Schicksal mehr begünstigt ist, wie wir meinen, fühlen wir uns als die zu kurz gekommenen und entwickeln womöglich noch Hass auf die scheinbar Glücklicheren. Oft ist es ja so, wenn man dann hinter die Kulissen schaut, sind die auch nicht so glücklich. Darum geschah der erste Brudermord. Die Schrift sagt, Neid ist die Wurzel allen Übels. Der Neid ist immer begleitet von diesem scheelen Blick, eigentlich ein altmodisches Wort, wie Luther übersetzt. Woanders steht, in anderen Übersetzungen steht neidisch. Ein Blick, der vergleicht, dem anderen sein Glück missgönnt und begehrlich darauf schielt. Schielt und schiel haben dieselbe Wurzel. Schon im Paradies, wo es ihnen so gut ging, erwachte in den Menschen die Begehrlichkeit beim Blick auf die verbotene Frucht, deren Genuss Souveränität versprach, im Vergleich mit der Abhängigkeit, die sie von Gott hatten. Wenn es auch eine Abhängigkeit in der Güte Gottes war, es ging ihnen gut, aber es war eine Abhängigkeit, es war keine Souveränität. In Kain erwachen Hass und Mordgier, als er die Wirkung seines Opfers mit der Abels vergleicht. Es gibt da so alte Bilder, ich glaube von Schöneich Karolath, wo der Rauch, also mich hat das auch als Kind sehr beeindruckt, der Rauch von Abels Opfer steigt so schön nach oben und der von Kains Opfer, der kriecht so unten auf der Erde lang. Also. Und Kain schaut darauf. Wir wissen ja gar nicht, was gewesen wäre, wenn die Geschichte hätte anders weitergehen können. Wenn er jetzt nicht neidisch darauf geschielt hätte. Aber so erwachsen Hass und Mordgier in ihm. Ich denke, wir können die zugrunde liegenden Gefühle eigentlich gut verstehen. Ich kann mich jedenfalls heute noch genau an die grässlichen Eifersuchtsgefühle in mir erinnern, die ich hatte, als mein jüngerer Bruder geboren wurde. Übrigens heute genau vor 75 Jahren. Ich freue mich schon auf die Feier nachher. Aber ich weiß das ganz genau, was ich für grauenhafte Eifersuchtsgefühle hatte. Und meinte jetzt, die Liebe meiner Eltern nur noch geteilt zu empfangen. Sehr anschaulich ist dies Emporwachsen zerstörerischer Gefühle durch den vergleichenden Blick in dem bekannten Volksmärchen Schneewittchen beschrieben. Als die Stiefmutter beim Blick in den Spiegel feststellt, dass Schneewittchen nun schöner ist als sie, so heißt es wörtlich da im Märchen, da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum. So hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, so dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Nicht wahr? Hier ist gut ausgedrückt, wie zerstörerisch, ja auch selbstzerstörerisch Neid und Missgunst sind. Sie machen regelrecht krank. Sie machen Beziehungen kaputt. Das kann bis in Gemeinden hineinreichen, wo es dann vielleicht um Einfluss und Ansehen geht. Es gibt viele Gründe für Neid und Eifersucht. Es gibt auch viele biblische Geschichten darüber. Einige haben wir schon genannt. Also das waren so eigentlich so die Grundgeschichten, ja. Jetzt zum Beispiel noch die Konkurrenz zwischen Jakob und Esau. Das gespannte Verhältnis der Geschwister Josef zu ihrem Bruder. Der Neid Davids auf Batseba, der Schönfrau des Uria und viele andere Geschichten. Und waren die Jünger Jesu von solchem vergleichenden Konkurrenzverhalten frei? An materiellem Besitz war ihnen wohl nicht so viel gelegen, sonst hätten sie Jesus nicht nachfolgen können. Aber warum erzählt ihnen Jesus dann diese Geschichte? was ist der schwache Punkt der Jünger? Wenn wir ein wenig im Matthäusevangelium in der Nähe dieser Geschichte, die hier im Kapitel 20 steht, rumblättern, und das ist immer ganz günstig, wenn man eine Stelle nicht gut versteht, so ein bisschen in der Nähe schauen, was steht da. Und da ist zum Beispiel in Matthäus 18, fängt so an, dass von einer Anfrage, die die Jünger an Jesus richten, die Rede. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sagten, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und im Kapitel 19 heißt es, da wandte sich Petrus an ihn und sagte, wir haben hier alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird mit uns werden? Ein anderes Mal diskutierten sie auf dem Wege, wer der Größte unter ihnen war. Das war also die Versuchung der Jünger, im Blick auf die anderen zu fragen, bin ich der Größte hier und im Himmelreich? Bin ich der Superstar? Hier ist nun Jesus Antwort in Gestalt des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg. Jesus will den Jüngern deutlich machen, wie gnädig und barmherzig Gott ist, der uns seine Liebe schenkt, auch wenn wir nicht zu den Tüchtigsten gehören, die in seinem Weinberg arbeiten. Sogar Menschen, die aus welchem Grund auch immer zu spät kommen oder sehr spät kommen, erhalten den vollen Lohn. Das heißt, sie werden in seine Gemeinschaft mit aufgenommen, hier und in Ewigkeit. Selbst zu dem Schächer am Kreuz sagt Jesus ja, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Bei Gott ist die Liebe nicht auf die Leistung, sondern auf die Person bezogen. Wir brauchen uns nicht zu rechtfertigen. Jesu Tod auf Golgatha hat unsere Rechtfertigung, unsere Erlösung geschaffen. So ist die Freude bei den Sündern und den nicht so Starken groß. Allerdings können die Starken, die Tüchtigen, ein Problem damit haben. So wie der brave Bruder des verlorenen Sohnes oder der Pharisäer im Tempel. Jesus gibt diesen Menschen den Rat, sich klarzumachen, dass wir auch bei größtem Bemühen uns die Seligkeit nicht erarbeiten können, weil wir immer fehlerhaft bleiben. Aber Gott nimmt uns ja aus Liebe und Gnade auf, wenn wir uns nach ihm ausstrecken, wenn wir werden wie ein Kind. Jesus hat im Zusammenhang mit diesen Fragen dann auch ein Kind hingestellt vor die Jünger und gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und wir können uns immer vertrauensvoll die Gnade schenken lassen, aber nicht verdienen. Das Streben nach Anerkennung ist ein ganz starkes Motiv für Neid und Eifersucht, von dem die Jünger also nicht frei waren. Und wie ist das bei uns? Natürlich braucht der Mensch ein gewisses Maß an Anerkennung, das er normalerweise wohl auch durch das Leben in funktionierenden Beziehungen erhält. Aber erleben wir heute nicht eine total übersteigerte Jagd nach Anerkennung, nach Ruhm? Da lassen sich junge Leute öffentlich von einem ehemaligen Schlagerstar lächerlich machen, um Superstar zu werden. Alte Künstler, die nicht mehr gefragt sind, verfallen in Depression oder begehen sogar Selbstmord. Man will ja kein Loser sein, kein Verlierer. Ein probates Mittel, um sich selber oben zu fühlen, ist es, andere niederzumachen. Aber das ist nicht nur ein Fernsehspaß, wie in der erwähnten Sendung. In den Schulen, in den Betrieben wird oft auf das Übelste gehetzt, gemobbt, wie das heute heißt. Neuerdings gibt es auch noch das Mobbing im Internet, Cybermobbing, auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken. Hier werden Beleidigungen und Verleumdungen vor einer weit größeren Öffentlichkeit ausgebreitet. Und weil es anonym ist, können sich die Betroffenen nicht wehren. Ein anderes Gebiet, auf dem man solch übertriebenes Streben nach Anerkennung beobachten kann, ist der Leistungssport. Hier werden Leistungen nach Bruchteilen von Sekunden oder Zentimetern, die kein menschliches Auge mehr wahrnehmen kann, gemessen. Kein Wunder, dass es immer wieder zu Dopingversuchen kommt. Denn nur die erste Position zählt. Ich möchte hier mal ein Beispiel vorlesen. Das hat der Sprinter Manfred Germer aufgeschrieben, als er aufgefordert wurde, über einen Höhepunkt seiner Laufbahn zu berichten. Dann wählte er folgendes Ereignis. Er war also bei den Leichtathletik-Europameisterschaften Favorit im 100-Meter-Lauf. Schon kurz nach dem Start durchschießt mich ein Gefühl. Du kannst das Rennen gewinnen. Delcourt und Redford liegen nur wenig vor mir und meine Stärke sind ja die letzten 25 Meter. Bei 75 Meter die gleiche Situation. Delcourt und Redford sind nur wenig vor. Es muss reichen. In diesem Moment schaue ich hinüber nach rechts, sehe, was ich im Rennen nie geahnt hatte. Harry liegt 1,5 Meter vor. Es trifft mich wie ein Schlag. Ein paar Zehntel Sekunden vorher war ich überzeugt, das Rennen zu gewinnen. Und jetzt ist es schon zu spät. Ich versuche kräftiger zu treten. Doch wie ein Schock durchfährt es meine Glieder. Ich verkrampfe mich. Es ist nichts mehr zu retten. 1,5 Meter und das Ziel liegt nur noch wenige Schritte vor uns. Da ist doch nichts mehr zu machen. Völlig verkrampft laufe ich diese letzten Meter, die ich sonst immer so leicht und locker dahinstürme. Ich quäle mich dahin, nur noch bemüht, Delcourt und Redford zu erreichen. Nie zuvor sind mir die letzten Schritte so schwer geworden. Ich fliege nicht wie sonst vorbei, sondern schiebe mich mühsam mit letzter Kraft zentimeterweise heran. Armin Harry ist Europameister. Er kann es noch gar nicht fassen. Jubelnd springt und läuft er im Stadion herum. Täusche ich mich, wenn ich meine, dass die Stimmung im Stadion anders ist als sonst oft nach großen Läufen? Oder spüre ich es nur so, weil ich nicht Sieger geworden bin? Was dann kam, war hart. Die nächste halbe Stunde hat mir eine deutliche Lehre gegeben. Es war eine Lehre, für die ich heute sehr dankbar bin. Ich hatte erkannt, wie vergänglich der Sportruhm ist. Niemand ist zu mir gekommen, um mir zum zweiten Platz dieser Europameisterschaft zu gratulieren. Bedeutete es gar nichts, einmal zweitschnellster Europäer zu sein? Keiner hat ein Wort mit mir gesprochen. Ich war völlig allein. Allein unter 20.000 Menschen. Ich war im Stadion, aber die anderen sahen mich nicht. Hätte ich gesiegt, hätte ich mich vor den Menschen nicht retten können. Sie hätten mich umringt, sie hätten mir die Hände gedrückt, sie hätten mich 1.000 Dinge gefragt, noch während ich nach Atem rang. Ich hätte hier lächeln und dort für die Kamera stillstehen müssen. Ein Bild allein, ein Bild mit den Gegnern, ein Bild mit einer schönen jungen Schwedin, mal die Spikes in der Hand, mal die Startblöcke im Hintergrund, eine halbe Stunde lang mindestens. Diese halbe Stunde war schwer. Sie war aber auch heilsam. Sie war doppelt heilsam, weil ich ja nicht völlig versagt hatte. Ich war ja immerhin Zweiter geworden. Aber Zweiter zählte nicht. Gar nicht. Nicht einer kam. Da drüben jubelte einer im Rausche seines ersten ganz großen Sieges. Ich gönnte ihm den Sieg und den Rausch. Er hatte den Sieg. Ich war um eine Erkenntnis reicher geworden. Ich würde immer an diese Minuten im dunklen Stadion von Stockholm denken müssen. Einem solchen Druck, alles super zu machen, sind wir in vielen Bereichen unseres Lebens ausgesetzt. Manchmal bauen wir uns solchen Druck aber auch selber auf. Muss man vom Fußboden essen können? Als besonders schlimm habe ich den Druck durch dauerndes Vergleichen der Leistungen in der Schule erlebt. Muss ich mal ein bisschen aus der Schule plaudern, wie wir es empfunden haben. In den ersten beiden Schuljahren brauchten wir den Kindern ja noch keine Zensuren zu erteilen. Ursprünglich war mal davon damals es läuft ja immer, es laufen ja immer pädagogische Reformen. Und damals lief das Reformprojekt keine Zensuren in den ersten 4 Schuljahren. Aber so weit haben wir es da nicht gebracht. Es war nur in den ersten 2. Also wir fanden das jedenfalls gut, dass man das nicht brauchte. Aber in der 3. Klasse ging es los. Als mein Mann und ich in der Grundschule in Lautenthal gearbeitet haben, hat mein Mann ein paar Mal die 3. Klasse übernommen, die ich vorher als 1. und 2. geführt habe. Am liebsten hätte er den Kindern immer nur 2 gegeben. Wir erlebten die Wirkung der Zensierung hautnah, auch an unseren eigenen Kindern. Besonders betroffen hat uns folgendes Erlebnis gemacht. Es ist der letzte Schultag, Tag der Zeugnisausgabe. Die Mutter der kleinen Michaela holt ihr Töchterchen ab und bewundert ihr wirklich sehr gutes Zeugnis. Michaela wirkt aber gar nicht so glücklich und sagt auf einmal ganz ernst: Mutti, hast du mich auch lieb, wenn ich nicht so ein gutes Zeugnis habe? Ein anderes Erlebnis. Unser Jüngster hat unerklärliche Kopfschmerzen. Bei der Ursachenforschung erzählt uns sein Mathelehrer, dass er wohl unbedingt der Beste bleiben will und beim Wettrechnen immer angespannt nach hinten schaut, ob keiner schneller ist als er. Nun versuchten wir in unserer Familie, Schulleistungen nicht mehr solche Bedeutung gewinnen zu lassen. Wir legten uns das Tabu auf, am Mittagstisch nicht mehr über Leistungen und Können unserer Schüler zu sprechen. Fiel uns natürlich schwer. Wir beiden Lehrer treffen uns zum ersten Mal am Tag nach der Schule und sollen dann dieses Thema auslassen. Ich führte dann noch ein umgekehrtes Lohnsystem für Klassenarbeiten ein. Für schlechte Zensuren gab es Trostpreise. Schokolade, Hanuta. Denn über die schlechten Zensuren ärgerten sich die Kinder ohnehin. Und hatten sie gute Zensuren, mussten sie mir was mitbringen. Am liebsten Lakritze. Streben nach Leistung und einen angemessenen Platz im Leben ist sicher okay. Aber es kann auch übersteigert sein. Dabei sollten wir uns bewusst der Führung Gottes für unser und unser Kinderleben anvertrauen. Denn oft ist es natürlich, wie auch schon die berechtigte Angst, werden meine Kinder einen ordentlichen Platz im Leben bekommen? Werden sie genug für ihren Lebensunterhalt verdienen? Das sind alles berechtigte Sorgen. Aber sie sollten uns nicht dahin bestimmen, dass wir jetzt die Kinder unter Druck setzen. Oder immer dieser Spruch, sie sollen es mal besser haben als wir. Das ist auch mal so ein Gedanke. Und wir sollten von Jesus lernen, unsere Kinder ganz unabhängig von ihren Leistungen zu lieben. Vielleicht lernen sie dann auch lieber und besser. Ich hatte mal so ein Buch von Fester, Phänomen Stress, wo er nachgewiesen hat, dass Kinder unter Stress schlechter lernen als in einer wohltuenden Atmosphäre. Wir singen gern in der Kinderstunde: Gott hat alle Kinder lieb. Auch die schwächer Begabten und die Behinderten. Im Umgang mit Behinderten hat es zwar in unserer Gesellschaft gegenüber früher in manchen Bereichen Fortschritte gegeben, aber an anderer Stelle tun sich neue, bedenkliche Möglichkeiten auf. Man kann ja heute durch vorgeburtliche Untersuchungen feststellen, ob ein Kind eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung haben wird. So war es auch bei meiner Schwiegertochter. Es war vor der Geburt des 2. Kindes klar, dass dieses Kind ein Down-Syndrom haben würde. Nun wurde den jungen Eltern nicht etwa Mut gemacht, einem Leben mit einem behinderten Kind getrost entgegenzusehen, sondern es wurde ihnen die Möglichkeit einer Abtreibung aufgezeigt, ja empfohlen. In Zukunft wird es durch die Entschlüsselung des menschlichen Genoms vermehrt möglich sein, Krankheiten und Behinderung vor der Geburt zu erkennen. Man wird den Eltern die Entscheidung über das Leben so belasteter Kinder anheimstellen und sie hoffentlich nicht als Sozialschädlinge ansehen, wenn sie sich für ein solches Kind entscheiden, das später natürlich mehr Unterstützung von Eltern und Gesellschaft braucht. Wir haben jetzt viel von Kindern gesprochen. Aber in unserer Gesellschaft, die so viel Wert auf nützliche Leistung legt, sind auch die Alten in der Gefahr, an den Rand gedrängt zu werden. Wogegen in der Bibel die Achtung vor dem Alter und die Fürsorge für die Witwen betont werden. Ich war erschüttert, als mir jemand nach dem Besuch seiner betagten, nun dementen Eltern im Seniorenheim sagte, das sind nicht mehr meine Eltern. Ich weiß auch, dass mein Mann, wenn er mit seinem Elektroscooter fuhr, auch sich da schon wirklich Beleidigungen anhören musste. Als Kinder Gottes brauchen wir uns nicht als Loser zu fühlen, auch wenn wir nicht die Tüchtigsten sind, auch wenn wir alt werden. Die Liebe unseres himmlischen Vaters ist uns gewiss. Und das ist das Allergrößte. Diese Liebe kann dann auch überströmen auf den Bruder, den Nächsten. So haben auch Jakob und Esau und Josef und seine Brüder wieder zusammengefunden. In Christi Liebe kann im Feuer des Heiligen Geistes auch heute Neid und Missgunst schmelzen. Beziehungen können erneuert werden. Eine neue Gemeinschaft kann entstehen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Diese Gemeinschaft sei mit uns allen. Amen.